Wir sehen Hesekiel 2, Berufungsvision von Hesekiel, seine persönliche Berufung. Ich möchte nochmal kurz wiederholen, schon ein bisschen her vom letzten Mal. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über Hesekiel erstmal, ein junger Priester, der als er 26 Jahre alt war, also eigentlich bevor er den Priesterdienst noch richtig begonnen hat, verschleppt wurde mit der zweiten Verschleppung unter König Jojachin 597 war das zusammen mit etwa 10.000 anderen aus Jerusalem nach Babylonien. Und dann seine Berufung hat er mit 30 empfangen, also ein paar Jahre später. Mit 30 haben die Priester ihren Dienst begonnen auch. Und etwa 10 Jahre nachdem Hesekiel weggeführt wurde, wurde dann Jerusalem zerstört. Durch die Babylonier letztendlich. Und in den ersten 24 Kapiteln haben wir Prophetien, die er vor dem Fall von Jerusalem bekommen hat. Im Kapitel 1 hat er die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Den Herrn der Heerscharen, der aus seinem Streitwagen von Norden kommt, im Gericht. Feinde Israels sind immer von Norden gekommen. Diese abgefahrene Vision mit diesen Engelwesen, Cherubim, Wächter, wie wir aus dem ersten Buch Mose wissen, die den Garten bewacht haben. Also ganz seltsame Bilder für uns mit vier Gesichtern, mit Flügeln, mit Rädern und Augen. Ich glaube, alles Bilder, die Wahrheiten über diese Wesen beschreiben. Im Prinzip den König des Universums auf seinem Thron. Auf diesem Wagen war ein Thron und einer, der sprach von dem Thron, wie Asterix und Obelix, die Wesen, die den majestätischen Häuptling auf dem Schild getragen haben, sowas ähnliches sieht Hesekiel hier, den Herrscher, den Herr der Herrscher, den König der Könige auf seinem Thron, der im Gericht kommt. Und wir haben am letzten Vers, im Vers 28 gelesen, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also er hat ein Bild von der geistigen Realität gesehen. Die Realität selber wäre wahrscheinlich viel zu wunderbar gewesen. Hätte er gar nicht bestehen können, wenn er die Herrlichkeit Gottes pur gesehen hätte. Und das bringt uns zum Kapitel 2. Als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder, das hätten wir auch gemacht, und ich hörte auf die Stimme eines Redenden. Und ist es nicht wunderbar, dass dieser allmächtige Gott zu uns redet? Wow! Dass wir Gottes Wort haben können. Wir sind reicher als Bill Gates oder wie sie alle heißen, Reichen dieser Welt, Albrecht-Brüder. Wir haben Gottes Wort, das ist unheimlicher Reichtum. Und er spricht zu uns in seinem Wort. Ich glaube, er will auch so ganz persönlich zu uns sprechen, wie zu Hesekiel. Ich hörte die Stimme eines Redenden und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Also er lag hier platt vor dem Herrn und der Herr sagt: Steh auf. Will mit dir reden. Als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Also offensichtlich hat er sich selbst nicht fähig gefühlt oder war so weich in den Beinen, dass er sich nicht selber hinstellen konnte vor dieser ehrfurchtsvollen Offenbarung, die er da bekommen hat von der Herrlichkeit des Herrn. Und der Geist des Herrn kommt in ihn. Das macht ihn erst zu einem Propheten natürlich auch. Aber der Herr stärkt ihn durch seinen Geist und ist immer so, wenn Gott uns zu etwas beruft, dann wird er uns auch befähigen, dazu und bestärken durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Also wir haben das Wort, aber wir haben auch den Geist. Wir haben das Wort Gottes, wir haben auch den Geist Gottes, der uns befähigt, dem Wort Gottes zu folgen und Gott überhaupt erst treu zu sein, denn wie wir alle wissen, auf uns allein gestellt kommt man nicht weit, ich zumindest gar nicht weit. Aber es hat euch Jesus schon gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israel, zu den empörerischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen, bis auf diesen heutigen Tag. Interessant, dieses Wort Nationen, Goyim im Hebräischen, das war das Wort, das sie für die Heiden verwendet haben. Und er spricht im Plural, also wohl vom Nordreich, Israel, vom Südreich, Juda, und sagt im Prinzip, sie sind wie die Heiden geworden. Und das ist traurig, wenn das Volk Gottes wie die Welt wird, wie die Heiden, wenn kein Unterschied mehr ist, kein Licht mehr da ist, dann haben wir auch den Zweck verfehlt, dann hat Israel den Zweck verfehlt, denn das war die Berufung Israels, ein Licht zu sein für die Nationen, dass andere sie ansehen und Gottes Wirken mit ihnen und sagen, ich will auch mit diesem Gott leben. Und wenn wir das als Gemeinde verlieren, als Christen verlieren, dieses Licht und Salz sein, dann hat Jesus selbst gesagt, wozu ist das Salznüsse, wenn es keinen Geschmack mehr hat. Zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen. Oh, oh, das ist eine Mission, oder? Zu Menschen mit frechem Gesicht und harten Herzen. Das ist schwierig, zu den ganz harten Knochen. Ich weiß nicht, wer das heute wäre. Die Deutschen, die Moslems, nee, die Moslems sind eigentlich viel offener, habe ich den Eindruck. Freches Gesicht und harte Herzen, zu ihnen sende ich dich und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, Jahwe. Und sie mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Also so ähnlich wie bei Jeremia auch. Es war Gott wichtig, dass Hesekiel die Wahrheit spricht, dieses prophetische Wort spricht, ob die Leute es hören wollen oder nicht, ob sie reagieren werden oder nicht. Aber ein Zeichen für Gottes Treue, sie sollen sehen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen war.
Egal, wenn wir da gehen, sollen erkennen, dass jemand Gottes Wort spricht oder bezeugt, egal ob sie jetzt glauben oder nicht, wie der Hesekiel, also als Zeichen von Gottes manifester Gegenwart. Daran sollen an uns ja das erkennen, dass wir da Stellung beziehen. Es ist egal, was halt dann die Leute über uns sagen. Das
wir streuen Samen aus und egal. Manchmal, wenn wir an diese Propheten denken, ist es vielleicht auch nur, dass die Leute mal nicht sagen können, Gott, du bist unfair, ich habe es nie gehört. Ja. Wollen sie es hören oder nicht? Mhm. Für uns, das Wort an uns ist, einfach treu zu sein in dem, was Gott uns aufträgt. Das heißt, ein schwerer Dienst wie hier, sei es ein kleiner Dienst im Verborgenen, das Putzteam vielleicht, ein undankbarer Dienst vielleicht sogar. Oder auch wirklich so ein fruchtleerer Dienst. Und sagen, okay, Gott, du hast mich berufen. Weiß nicht, Pastor zu sein. Kleine Gemeinde, wächst nicht. Gott sei Dank, für uns nicht der Fall. Viele Jahre war es sehr klein. Mittlerweile sind wir echt gesegnet auch und dürfen Frucht genießen, das ist was Schönes. Aber was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Dann müssen wir trotzdem treu sein. Erfolg im Reich Gottes ist Gehorsam und Treue, nicht Zahlen oder das, was wir oft so gerne sehen. Bekehrungen, wieder eine Kerbe in meiner Bibel. Es hat sich einer bekehrt. Vielleicht manche sehen ihr Leben lang und sehen nicht die Frucht. Und vielleicht die nächste Generation, da ist dann die Erweckung wegen denen, die treu gebetet haben. Gibt es so Zeugnisse im Gebetshaus auch, wo Leute alte Frauen gebetet haben und Generationen später geschieht es.
Oder vorgerufen werden und denkt, wunderbar, ja, ich war doch so toll, ja, Pastor und alles, ja, gesprochen vor tausenden Leuten. Sagt, na, geh du mal für das alte Mütterlein soll mal kommen. Genau,
und dann
stehen wir beschämt daneben.
Auf jeden Fall, ja, das Leute haben erzählt, wir haben lange gebetet für eine Gemeinde. Und ich glaube, ein Stück weit das, was wir ernten dürfen, das ist nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Es ist trotz uns, nicht wegen uns, sondern vielleicht wegen dem Gebet von irgendeinem alten Mütterchen oder einem alten Väterchen, der jahrelang treu gebetet hat und treu war in dem, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich nicht vor ihren Worten, wenn auch Dornen dich umgeben und du auf Skorpionen sitzt. Also nicht wörtlich natürlich, aber Bilder, es wird kein bequemes Leben sein. Das hätten wir Christen gerne. Wird manchmal gepredigt, folg Jesus nach und dann ist alles gut und schön und bequem und gemütlich. Ein Stück weit der Zeitgeist heute auch, der getauft wird und in die Gemeinde mitgenommen wird. Aber wenn wir die Bibel lesen, hat Gott uns nicht unbedingt verheißen. Und er hat es dem Paulus zum Beispiel gesagt, was er alles erleiden wird müssen für seinen Namen. Und er ist trotzdem gegangen und war treu. Und er hat auch dem Hesekiel gesagt, es wird Dornen und Skorpione sein. Kein einfacher Weg. Aber er sagt vor ihren Worten, fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn widerspenstig sind sie. Es ist nicht deine Schuld, wenn sie nicht hören, du sei einfach treu, sie haben eine Entscheidung, es ist ihre Wahl. So ist es auch heute noch. Und du Menschensohn, höre, was ich zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Das ist die Herausforderung. Du sei treu in dem, sei nicht widerspenstig wie sie. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah, und siehe, eine Hand war zu mir ausgestreckt. Auch krass, wenn man sich das so vorstellt, war plötzlich eine Hand da. Zumindest in seiner Vision. Ist schwer bei Hesekiel manchmal zu wissen, was hat er wirklich gesehen mit seinen Augen. Was war eine Vision, vielleicht so eine Art Traum mit offenen Augen. Aber plötzlich war da eine Hand und sie streckt ihm eine Buchrolle hin. Das waren ja Rollen damals und nicht Bücher, wie wir es heute kennen, Schriftrollen. Und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben. Also vollgeschrieben, vielleicht ein Hinweis darauf, dass es fest beschlossene Sache ist bei Gott. Mögen sie hören. Nee, ich bin eine Zeile, ein Absatz davor. Und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vord- und Rückseite beschrieben. Und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Hesekiel hatte keine schöne Prophetie, sondern er hat Gericht angekündigt. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, ist. Und das ist wieder so eine Stelle hier, wo die Kapiteleinteilung nicht wirklich logisch ist, denn es geht hier gerade weiter. Iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und er war gehorsam, ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinen Bauch gib zu essen und deinen Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Munde süß. Wie Honig. Essen, ja oft ein Bild für Aufnehmen. Jesus hat davon gesprochen, wer von meinem Fleisch isst. Und im Kontext wissen wir, Essen ist gleich Glauben. Also ihn im Glauben aufnehmen. Hier in dem Fall Gottes Wort. Vielleicht das Wort der Berufung auch annehmen. Und es war in seinem Munde süß wie Honig.
Es ist auch so, wenn du das Wort, also wenn es nicht süß in deinem Mund ist, dann bist du vielleicht nicht berufen, das Wort Gottes zu lernen und zu predigen. Das haben wir ja gehört in Herolds Eck, da war mal so eine Session über den Ezekiel,
aha, ja,
dass das, ja, dann hat der Gott vielleicht was anderes gegeben, aber das soll schon, das Wort soll in deinem Munde so süß sein, damit du das ja so verinnerlichst und dass es dir schmeckt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du vielleicht nicht berufen als so als Kriterium, einfach mal so, kann sein. Wenn ja, du dich schwer tust, das Wort zu lesen oder irgendwie halt ja damit umzugehen, ist schon ein Kriterium.
Ja.
Es ist halt wahrscheinlich nicht jeder gleich. Es gibt ja alle Berufe, es ist ja so vielseitig.
Mhm. Ja, das Wort Gottes ist die Nahrung von uns allen. Es ist wichtig, dass wir alle essen. Mhm. Ob es jetzt, ja, manchmal ist es, ja, manchmal ist es trockener, manchmal ist es weniger trocken, ja, aber es nährt uns. Und die Wahrheit, wie du sagst, Bernd, wenn wir was weitergeben wollen, bevor wir was weitergeben können, müssen wir es ja selber aufnehmen. Also
selber essen, ja.
Aber das Wort Gottes ist süß wie Honig. Psalm 119, 103, süßer als Honig, süßer als Honigsalm, was immer das ist, ist dein Wort. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Also nicht eigene Worte, ist auch wichtig, dass wir nicht unsere Philosophien verkündigen und unsere menschlichen Weisheiten, sondern wir wollen Gottes Wort weitergeben, sei es als Prediger, sei es in der Seelsorge oder einfach in einem Gespräch. Das ist die Wahrheit, nicht unsere Weisheiten, unsere Ideen. Denn nicht zu einem Volk mit dunkler Sprache und schwieriger Rede bist du gesandt, sondern zum Haus Israel, also nicht zu Ausländern, die eine Fremdsprache reden, sondern zu Menschen, die deine Sprache reden. Nicht zu vielen Völkern mit dunkler Sprache und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst, also nicht zu den Heiden. Das Problem war kein linguistisches Problem, keine Sprachbarriere. Das Problem, die Barriere war in den Herzen. Rebellische Herzen, würde ich dich zu diesen senden, so würden sie auf dich hören. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Also, lieber Hesekiel, nimm es nicht persönlich.
Ja.
Manchmal können wir Dinge persönlich nehmen, wenn wir von Gott reden und dann werden wir abgelehnt oder sie wollen die Botschaften nicht hören und dann nehmen wir das ein Stück weit persönlich und denken, jetzt muss ich Gott verteidigen oder nee, sie lehnen ihn ab. Wir können uns da ganz frei machen, sage ich mal. Sie lehnen mich ab, sie wollen nicht auf mich hören, das ist das Problem. Also, er sagt ihm schon von Anfang seiner Berufung an, sie werden nicht auf dich hören. Ein paar wenige vielleicht, aber das wird jetzt nicht der Dienst von Billy Graham sein, wo sich Millionen bekehren oder zumindest Tausende, zigtausende, Millionen es hören und zigtausende sich bekehren. Und ja, manchmal gilt ja der Prophet am wenigsten im eigenen Land, gell, im eigenen Haus. Das ist auch für uns so in der Familie, ist es manchmal am schwierigsten, die Wahrheit zu reden und das Evangelium weiterzugeben und vor allem vorzuleben auch. Die kennen unsere ganzen Vergangenheitssünden und dunklen Flecken und all diese Punkte, wo wir noch immer nicht geheiligt sind oder die Jesus ähnlich sind. Aber das Problem war das harte Herz. Und es sagt, denn das ganze Haus Israel hatte eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Also die waren Dickköpfe und wollten mit ihrem Kopf durch die Wand ihr eigenes Ding drehen. Hey, ich brauche Gott nicht, ich will leben, wie ich will. Sehr modern, viele Menschen leben so. Und ein verstocktes Herz, ein Herz, was sich Gott gegenüber verschlossen hat. Und ich finde es witzig hier, die Antwort Gottes. Er sagt, siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht, genau wie ihr Angesicht. Und deine Stirn hart, genau wie ihre Stirn. Wie einen Diamanten härter als einen Kieselstein habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Also Gottes Antwort ist, erschrick nicht, vermeide nicht den Konflikt, das machen wir ja auch gern. Ich mag zumindest nicht Konflikt. Ich habe lieber Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Gott sagt ihm, okay, wenn ihr so mit euren Köpfen zusammenstoßt, ich werde deinen Kopf härter machen als ihren Kopf. Und aus eigener Kraft, aber durch seinen Geist.
Da ist noch eine Steigerung zu Jesaja, sagt er doch das auch mit dem Kieselstein. Das Angesicht ja, hart wie ein Kieselstein. Zu ihm sagt er, härter wie ein Kieselstein, wie ein Diamant. Also war es wahrscheinlich da noch notwendiger in dem Fall.
Also wieder Gott, wenn Gott uns beruft, dann befähigt er uns auch. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf. Also du hast ein weiches Herz, das Gegenteil, du hör, du sei gehorsam, du hast ein weiches Herz und höre sie mit deinen Ohren. Also langt nicht, wenn wir nur hören mit den Ohren, es muss in unser Herz, Gottes Wort, die Wahrheit. Und das ist oft ein weiter Weg, hier die paar Zentimeter vom Kopf oder von Ohren ins Herz. Aber es muss lebendig sein in unserem Leben. Ja. Wenn wir nur lesen und es theoretisch bleibt und abstrakt bleibt, dann bringt es keine Frucht in unserem Leben. Gottes Wort wird ausgelebt werden. Wir können auch immer wieder darum beten, Herr, gib uns weiche Herzen, gib den Menschen weiche Herzen. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir akademisch was lernen, es geht darum, dass wir in Beziehung leben lernen und in der richtigen Einstellung zu Gott und hören lernen und ihm folgen lernen. Und mache dich auf, geh hin zu den Weggeführten, zu den Söhnen deines Volkes, rede zu ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, also so spricht euer Gott Jahwe, der Herr. Er hat einen stellen Herrschaftsanspruch. Sie mögen es hören oder es lassen. Aber du sei treu deiner Berufung. Das ist nicht unsere Verantwortung, wie die Leute reagieren, aber wir wollen treu sein. Und der Geist hob mich empor und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses, als sich die Herrlichkeit des Herrn von ihrer Stätte erhob und das Rauschen der Flügel der lebendigen Wesen, die einer den anderen berührten und das Sausen der Räder, die sich gleichzeitig mit ihnen bewegten und den Schall eines starken Getöses. Also, wow, der alles gehört hat. Und ich fuhr dahin, erbittert in der Erregung meines Geistes und die Hand des Herrn war hart auf mir. Also wir wissen jetzt nicht genau, was da passiert ist, ob er wie Philippus wirklich körperlich hochgehoben wurde und versetzt wurde an einen anderen Ort oder ob es in seiner Vision war, und er versetzt wurde. Auf jeden Fall hörte ich hier ziemlichen Lärm und der Geist Gottes tut was mit ihm. Er nahm mich hinweg und er fuhr dahin, erbittert in der Erregung meines Geistes und die Hand des Herrn war hart auf mir. Also da war ein inneres Ringen scheinbar. Vielleicht war er verbittert wegen der undankbaren Berufung, die er bekommen hat. Oder vielleicht auch auf sein Volk ein Stück weit verbittert, dass sie nicht hören wollen. Vielleicht auch persönlich, aber die Hand des Herrn war hart auf mir. Also Gott hat hier mit Nachdruck, sage ich mal, gesagt, das ist für dich dran. Und wenn ich meinen Jungs sage, das ist für dich dran, sagen sie, warum ich und nicht er? Das machen wir auch manchmal, oder? Herr, warum soll ich das tun? Warum schenkst du mir die Berufung und nicht die Berufung? Manchmal muss der Herr da auch ein bisschen uns härter in seine Hand nehmen, sage ich mal. Und ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten. Und ich blieb bei denen, die dort wohnten. Und ich saß dort 7 Tage betäubt in ihrer Mitte. Also erstmal 7 Tage still. 7 Tage war die Zeit der Salbungsperiode für die Priester, der Einsetzung für die Priester. Vielleicht ist auch das ein Teil davon.
Es gibt ja so verschiedene Arten. Also der Petrus war da in Verzückung. Dann gibt es eine so offene Vision oder auch eine geistliche Vision. Das ganze Arten von Dingen, die körperlich auch, also dass du dir körperliche Dinge wahrscheinlich gar bewusst bist und siehst nur im Geist, Körper ist ausgeschaltet in der Verzückung und das war so, so ein Misch bei ihm, so alles zusammen irgendwo. Körperlich war er ja auch berührt und hat es wahrscheinlich im Geist gesehen, das und dann auch wahrscheinlich offen manche Dinge, die Hand oder wie auch immer. Das ist alles so eine so Kombination von dem Ganzen.
Das hat ihn schon als das, ganzen Menschen mitgenommen.
Naja, das saß mal so die Tage betäubt. Das kannst du ja gar nicht aushalten als Mensch normal. Das ist ja.
Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Wächter war der auf der Stadtmauer, der aufgepasst hat, der die Stadt gewarnt hat vor Gefahr. Und du sollst, und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Also Gott ist der, der praktisch gegen sein Volk kommt, und der Wächter auf der Mauer soll die Stadt warnen, die Menschen in der Stadt warnen vor dem Feind. In dem Fall war Gott gegen sein Volk, weil sie ihm untreu waren. Der Herr der Herrscharen kommt auf seinem Streitwagen. Wahrscheinlich in dem Bild mit Heerscharen von Engeln, mit dem himmlischen Heer gegen sein Volk. Das ist im geistlichen Bereich abgegangen. Im irdischen Bereich waren es die Assyrer und die Babylonier. Aber das war im geistlichen Bereich der geistliche Kampf. Und du hörst diese Wahrheit von mir, du siehst, du hörst von mir, was geistlich abgeht, und du sollst sie von mir warnen, vor dem Gericht. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Also mit dem Privileg kommt auch Verantwortung. Wenn du Einsicht hast in geistliche Dinge, dann
das
kommt auch Verantwortung.
Einige schon jetzt auf unsere Zeit noch bezogen, dass wir, ja, das macht uns ja auch irgendwo Angst, wenn wir das sehen und ja, dass Gott dann von uns, aber das, ich denke, das kann man nicht eins zu eins jetzt umsetzen, was er dem Hesekiel sagt. Wenn wir jetzt sehen und sagen nichts, und dann wird Gott quasi, also wie bei ihm, da das Blut von deiner Hand fordern. Das ist, ja, das wäre vielleicht schon ein bisschen hart, wenn das jetzt auf uns so zutrifft, wie jetzt bei ihm.
Ja, also wir sind gerettet aus Gnade, ja, das, genau, und nicht durch Warnen oder Reden.
Das tun müssen, um, ja, oder wenn wir es nicht tun, haben wir Angst, dass dann, ja, das.
Das ist schon klar, aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es schon noch Verantwortung. Ja, wir haben das Evangelium.
So leicht nehmen kann man es auch nicht.
Bekommen. Dann. Ich denke an den Paulus, ich habe mir Apostelgeschichte 20 aufgeschrieben, der den Ältesten in Ephesus gesagt hat: Siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also Paulus hatte schon auch so dieses, okay, wow, ich habe ein riesen Geschenk bekommen, Gott, Offenbarung von Gott, Einsicht von Gott, und ich muss es weitergeben. Es ist wichtig, dass wir treu sind. Also es ist natürlich keine Stelle, man könnte jetzt wunderbar nehmen und Christen einen riesen Schuldtrip auflegen und sagen, Mann, du bist schuld, wenn deine Verwandten und Bekannten verloren gehen, weil du hast nicht so bezeugt, wie du hättest sollen. Nein. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen. Wir, wie gesagt, sind noch nicht gerettet durch das, was wir tun. Also man könnte es ja leicht so eine gesetzliche Sache draus machen.
Genau.
Aber auf der anderen Seite haben wir schon eine große Verantwortung. Und Jesus benutzt ja dieses Bild im Neuen Testament. drückt es jetzt nicht so aus, aber er sagt, seid wachsam. Während alle anderen schlafen, sollt ihr die sein, die wachsam sind, wie die Wächter damals. Also wir haben Einsicht, wir kennen das Evangelium und wir haben eine Verantwortung, es weiter zu geben. Und ja, ein Stück weit laden wir schon Schuld auf uns, denke ich, wenn wir, na, wenn unsere Familien sagen, hey, du warst Christ und ich habe es nie gehört.
Ich habe es nicht gemerkt.
Oder meine Freunde oder Bekannten.
Aber hier habe ich so verstanden, ein bisschen, dass es hier zum Volk Israel ist, jetzt nicht zu Fremden.
Ja, ja,
genau. Jesus, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt sicher weiß, aber da gibt es eine Bibelstelle, da heißt es, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, sprich es an, und wenn er nicht auf dich hört, nimm noch einen zweiten Bruder dazu. Also diese Verantwortung dem Bruder gegenüber, aber es ist nicht in Bezug auf Fremde. Also ich glaube, das wäre
ein Riesendruck. Also es wird auch so gepredigt und dann so ein Riesendruck auf Leute gelegt. Ich denke, die Lektion für uns ist einfach, sei treu in dem, was Gott dir aufgetragen hat. Wenn Gott dich zum Wächter berufen hat, wenn Gott dich zum Evangelisten berufen hat, ein Stück weit hat er uns alle, ne? Wenn Gott hat uns auch berufen, uns gegenseitig zu korrigieren, aber sei treu in dem, wozu Gott dich berufen hat. Wir leben im Neuen Testament, wir sind gerettet durch Gnade, also nicht so dieses Ding, wenn du nicht mutig warst, und ich war am Anfang gar nicht mutig, als ich mich zu Jesus bekehrt habe in der Schule, und ich habe viel zu wenig bezeugt, muss ich ehrlich sagen. Also es geht hier, glaube ich, nicht darum, jemanden einen Schuldtrip aufzulegen. Sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast seine Seele gerettet. Und in dem Fall, in dem Kontext, ging es wahrscheinlich um den physischen Tod. Erstmal. Wenn Israel nicht umgekehrt sind, sind viele umgekommen. Du aber hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und ich einen Anstoß vor ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben, und an seine gerechten Taten, die er getan hat, wird man nicht mehr denken. Also,
es kommt aufs Ende drauf an eigentlich.
Ja, es kommt aufs ganze Leben drauf an.
Ja, und speziell, dass es am Ende gut ist im Grunde.
Ist auch wichtig für uns Christen, nicht zu sagen, ich habe irgendwann mal ein Gebet gesprochen, deswegen ist doch alles gut, oder ich bin getauft als Baby. Das ist ja oft so eine falsche Sicherheit, die Menschen haben. Deswegen taufen wir auch keine Babys. Nee, es ist wichtig, dass wir treu sind. Das ganze Leben zählt.
Bis zum Ende, ja.
Den Lauf
vollendet. Ich glaube, den Lauf vollendet, hat Paulus gesagt.
Genau. Damit.
Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, wird der Gerechte nicht, damit der Gerechte nicht sündige, und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast deine Seele gerettet, deine Seele, dein Leben gerettet. Ja, ging wahrscheinlich eher um irdisches Gericht in dem Fall als um geistliches. Du bist verloren. Ja, ich würde das fast als geistlichen Missbrauch empfinden, wenn man das so predigen würde und sagen würde.
Im neuen Bund.
Im neuen Bund, wenn du nicht so treu warst und das Evangelium nicht so gepredigt hast, wie der Paulus, der gesagt hat, ich bin frei von eurem Blut, dann wärst du verloren. Ich denke, das wäre sicher eine falsche Auslegung. Das wird es zu weit treiben. Aber gleichzeitig haben wir eine Verantwortung. Das ist ganz klar, wenn wir Sehende sind oder Wache, während alle anderen schlafen. Wir sind berufen, wach zu sein. Das hat Jesus immer wieder gesagt. Es ist auch so,
dass wir mit dieser Gnade auch so umgehen, wie es Gott gefällt. Das muss er nicht irgendwo als Freibrief oder nehmen. Wir haben ja immer Gnade, das ist ja so einfach. Gnade ist ja diese Kraft, dass wir das überwinden können, alles, was negativ ist.
Kapitel 4.
Nee,
sind noch nicht.
Wo sind wir?
22. Ja, Entschuldigung. Und die Hand des Herrn kam dort auf mich und er sprach zu mir, mach dich auf, geh hinaus in das Tal und dort will ich mit dir reden. Dann machte ich mich auf und ging hinaus in das Tal und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn wie die Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Der war der Mann mit der flachen Nase. Da kam der Geist in mich hinein und stellte mich auf meine Füße. Viel Wiederholung in Hesekiel, aber selbe Erlebnis wieder, der Geist stärkt ihn. Und er redete mit mir und sprach zu mir, geh, schließ dich in deinem Haus ein. Und du Menschensohn, siehe, man wird dir Stricke anlegen und dich damit binden, dass du nicht in ihre Mitte hinausgehen kannst. Und ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit du verstummst und für sie nicht mehr jemand bist, der zurechtweist. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Wenn ich aber mit dir reden werde, will ich deinen Mund öffnen und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr Jahwe. Wer hören will, der höre und wer es lässt, der lasse es, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Also, Gott hat ihn so ähnlich wie den, wer ist der Vater von Johannes dem Täufer?
Zacharias,
genau, stumm gemacht. Und er konnte wohl nur reden, während er ein Wort des Herrn aussprach. Und Gott hat ihn ein Stück weit gebunden, wie immer das genau ausgesehen hat, weiß ich nicht. Aber er hatte seinen Dienst, er wird öffentliche Handlungen vollführen, wenn er rausgegangen ist. Der Herr ihn beauftragt hat, war er frei rauszugehen aus seinem Haus und zu reden und dann wieder nicht. Also Gott wollte scheinbar auch nicht, dass er vielleicht aus seiner eigenen Bitterkeit herausspricht oder so. Das kann ja auch ein Schutz gewesen sein. Ich weiß nicht genau, warum der Herr das so gemacht hat. Ich meine, wir wissen warum, als Zeichen gegen Israel letztendlich. Aber der Dienst von Hesekiel war ganz schön heftig. Also Gott hat ganz schön heftige Dinge mit ihm gemacht. Er hat nicht nur Gottes Wort geredet, er hat auch Zeichen vorgelebt, also sein eigenes Leben, zeichenhafte Handlungen. Gott ist so treu. Wenn er mit Worten nicht durchkommt, dann probiert er es halt anders. Und er versucht hier durch so ganz eindrückliche, teilweise ziemlich schräge Handlungen einfach durchzukommen bei seinem Volk. Das ist Gottes Treue, das ist Gottes Gnade, die wir hier sehen.
Er war ja auch verheiratet und lebte da in so einem Haus, quasi in dein Haus, also.
Seine Frau ist ja dann auch gestorben,
als
Jerusalem eingenommen wurde. Also ganz schön krass, ganz schön krass. Also, weiß nicht. Aber ich hätte mich nicht freiwillig gemeldet und gesagt, ich möchte gern Prophet sein. Da musstest du echt berufen sein. Ja, keine einfache Berufung.
Priester ohne Tempel.
Was wir uns vielleicht mitnehmen können als Anwendung. Nur das Sprechen, was der Herr uns aufs Herz legt. Aufbauende Worte, ne? Worte, die zur Auferbauung dienen und nicht so unser eigenes, wie Jesus gesagt hat, was aus unserem eigenen Herzen so rauskommt, das ist oft das, was uns verunreinigt und was aus dem Mund so, vom Herzen aus dem Mund so, ich rede einfach nur von mir, ja, was dann von mir an Murren und Beschwerden so rauskommt, also. Oder Negatives, besser wäre es, wenn wir ja, nur das reden würden, was der Geist wirkt, was der Herr in unseren Mund legt und in unser Herz legt.
Nach Philipper 4, Vers 6.
Genau. Genau. Nicht so das Fleisch rauslassen, sondern den Geist. Okay, jetzt haben wir Kapitel 4 und 5. Haben wir so die zwei ersten zeichenhaften. Ich glaube, insgesamt gibt es 8, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber so ungefähr 8 zeichenhafte Handlungen wird der Hesekiel machen. Hier haben wir die erste. Und du Menschensohn, nimm dir einen Ziegelstein und leg ihn vor dich hin und zeichne darauf eine Stadt, nämlich Jerusalem. und verhänge eine Belagerung gegen sie und baue Belagerungstürme gegen sie und schütte gegen sie eine Belagerungswall auf und stelle Heerlager gegen sie und errichte Sturmblöcke gegen sie ringsumher. Also wäre eine Freude für kleine Jungs gewesen, die so mit Soldaten spielen und Belagerungen und Kampf. Und du nimm dir eine eiserne Pfanne und stell sie als eine eiserne Wand zwischen dich und der Stadt und richte dein Gesicht gegen sie, dass sie in Belagerung sei und du sie belagerst. Das ist ein Wahrzeichen für das Haus Israel. Also weil das Herz des Volkes hart war und mit Worten nicht durchkommt, versucht jetzt mit Zeichen durchzukommen. Hesekiel spielt Belagerung. Und er hat ja die Bratpfanne. Gott kommt mit der Bratpfanne hier gegen Jerusalem. Mit der eisernen Wand. Das ist ein Wahrzeichen für das Haus Israel. Und dann geht es noch krasser weiter. Du lege dich auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich nach der Anzahl der Tage, die du auf ihr liegst, so lange sollst du ihre Schuld tragen. Und ich habe dir die Jahre ihrer Schuld zu einer Anzahl von Tagen gemacht, 390 Tage. Das ist länger als ein Jahr. So lange sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Und hast du diese Zeit vollendet, so lege dich zum zweiten Mal hin, nun auf die rechte Seite. Oh, danke, mal ein bisschen Abwechslung. Und trage die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang, je einen Tag für ein Jahr, habe ich dir auferlegt. Also insgesamt 430 Tage. Das ist ganz schön lang. Und wir wissen jetzt da auch nicht die genauen Details, ob er Tag und Nacht da gelegen ist oder ob er abends in sein Haus und dann nur, wenn er in der Öffentlichkeit war, dann, ich nehme an, er musste auch mal auf den Topf und was essen. Aber selbst wenn er nur am Tag da lag, war schon ziemlich hart. Der Tempel war ja Richtung Osten ausgerichtet. Und wenn ihr jetzt so in den Tempel schaut, praktisch wäre dann im Norden, links im Norden, das Reich Israel und im Süden auf der rechten Seite das Haus Juda. Und 390 Tage, also mit den Zeitperioden, da gibt es die unterschiedlichsten Annahmen. Eine, die ich gelesen habe, war, die haben gezählt vom Jahr 930, da wurde das Reich geteilt, also Israel in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und wir wissen ja, dass das Nordreich von Anfang an rebellisch war und götzendienerisch war mit diesen Gegengötzen gegen den Tempel in Jerusalem, weil der Jerobeam Angst hatte, dass ihm die Leute davonlaufen, wenn sie dann zum Tempel ziehen nach Jerusalem. Und also eigentlich keinen guten König, eine Geschichte des Abfalls.
Die wurden ja dann früher weggeführt, 722 vor Christus.
Genau.
Assyrien.
Und dann 40 Jahre für Juda, für das Südreich. Und der eine Ausleger, den ich da gehört oder gelesen habe, der hat dann gerechnet bis zum Befehl des Kyros, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war 539, das ist abgerundet, 390 Jahre.
Der Perserkönig.
Ungefähr 391, genau, aber es sind gerundete Zahlen. Also der Tempel im Osten, Israel links, Juda rechts sozusagen. Und dann die Jahre von Judas Gericht waren ja auch teilweise parallel gleichzeitig mit den Jahren von Israels Gericht. Und dann als Juden aus der Verbannung zurückkamen, kamen auch Juden aus den 10 Stämmen Israels zurück. Da wisst ihr, als der Jerobeam seine Gegengötzen da, seinen Gegenkult aufgerichtet hat, sind viele von den Priestern und vom Nordreich in den Süden gegangen und sind in Juda aufgegangen, sozusagen. Also es entspricht so den Jahren des Gerichts auf jeden Fall. 586 war der Fall Jerusalems, bis 539, bis zur Rückkehr waren es ungefähr.
Das war dann der Erlass des Chores oder Kyros. Und dann 445 war ja der Erlass des Artaxerxes dann. Aha. Von dem rechnet man ja diese 70 Jahrwochen.
Ja, das kommt aber auf, das je nach Theorie. Halt,
je nachdem, was Maueraufbau oder Tempelaufbau.
Ich persönlich bevorzuge den Befehl von Kyros, weil es der einzige ist, der in der Bibel genannt wird. Aber da gibt es auch die unterschiedlichsten Theorien. Also es gibt da ganz unterschiedliche, hängt euch nicht zu sehr auf. Das ist eine, die ich gelesen habe. Was interessant wäre 390 und 40 wären ungefähr 430, ne? Also gerundet alles. Und 430 Jahre war Israel in der Wüste, also das hätte dann auch so einen symbolischen Gehalt bis zur Befreiung wieder. Aber wer Interesse an Zahlen hat, kann da rumrechnen, da gibt es ganz wilde Theorien teilweise. Auf jeden Fall ist es zeichenhaft, die Belagerung Jerusalems.
Da war doch dann nochmal mit den 430 Jahren, wo der Abraham das bekommen hat als Verheißung und das Gesetz Mose 34 Jahre später.
Ja, genau.
Das ist vielleicht auch
irgendwie eben die Zeit.
Da die Verbindung.
Und gegen die Belagerung Jerusalems richte dein Gesicht und deinen entblößten Arm. Und du sollst es weissagen. Und siehe, ich lege dir Stricke an, dass du nicht von einer Seite auf die andere, dass du dich nicht von einer Seite auf die andere umdrehen kannst, bis du die Tage deiner Belagerung vollendet hast. Also Gott hat ihm hier Hilfe geleistet. Ich weiß nicht, wie oft ich mich nachts umdrehe. Ich könnte nicht über ein Jahr auf einer Seite liegen.
Im Krankenhaus drehst dich ja um, du liegst ja wund. Wenn du zu lange auf einer Seite liegst.
Also Gott hat ihm hier geholfen.
Übernatürlich.
Aber wie gesagt, kein Dienst, den ich mir aussuchen würde, war ein schwerer Prophetendienst. Und du nimm dir Weizen und Gerste und Bohnen und Linsen und Hirse und Korn und tu sie in ein einziges Gefäß und mache dir Brot daraus nach der Zahl der Tage, die du auf deiner Seite liegst. 390 Tage sollst du davon essen.
Also es war alle Vitamine drin in den Sachen.
Ja, es war eher so Mangelnahrung. Es war die Nahrung, die die Belagerten gegessen haben. Also Belagerungsration war das. Das war nicht viel.
Aber anscheinend.
Aber hochwertig. Weizen, Eiweiße, Linsen, auch Eiweiß.
Genau, Korn, Hirse.
Also er hat die ganze Zeit hat er hier Belagerungsnahrung gegessen für Jerusalem. Und deine Nahrung, die du essen wirst, sollst du nach genau abgemessenem Gewicht sein. 20 Schekel für den Tag, von Zeit zu Zeit sollst du davon essen. Und ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viel es ist, aber auf jeden Fall nicht viel. Es war wirklich so Notnahrung in der belagerten Stadt. Und genauso Wasser sollst du nach genau festgesetztem Maß trinken. Ein Sechstel hin von Zeit zu Zeit sollst du trinken, also nicht viel. Und wie Gerstenbrotfladen sollst du sie essen und du sollst sie in Mistfladen aus Menschenkot vor ihren Augen packen. Oh, das geht ja gar nicht. Das war unrein, natürlich. Auf Menschenkacke zu backen, war unrein. Das hat das Essen unrein gemacht. Das war vielleicht die Nachricht an die Verbannten nach Babylonien. Sie mussten wahrscheinlich auch unreine Nahrung essen von den Heiden. Halt.
Daniel auch, ja. Dann isst er ja seine eigene Nahrung.
Und der Herr sprach, so werden die Söhne Israel ihr Brot unrein essen unter den Nationen, wohin ich sie vertreiben werde. Also die Bilder haben eigentlich sehr einfache Aussagen. Belagerung, unreines Brot essen. Und der Herr sprach, so werden die Söhne Israel ihr Brot unrein essen und den Nationen, wohin ich sie vertreiben werde. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, meine Seele ist nie unrein gemacht worden und weder Aas noch Zerrissenes habe ich gegessen von meiner Jugend an bis jetzt. Und nichts Unreines ist in meinen Mund gekommen, so wie der Petrus gesagt hat, als er diese Vision hatte von den unreinen Tieren. Und der Herr sagt, schlachte und iss. Und er dachte, ich nie in meinem Leben.
Niemals.
Und hier Hesekiel als Priester, da hat ihm das Priesterherz wehgetan natürlich. Herr, ich habe noch nie unkoscher gegessen. Und dem Petrus hat er keine Ausnahme gemacht, weil da ging es um die Heiden, die er annehmen sollte. Aber hier sehen wir die Gnade Gottes. Also wenn ihr einen Vers sucht, einen Taufspruch, der die Gnade Gottes widerspiegelt, dann könnt ihr den nehmen. Und er sprach zu mir, siehe, ich habe dir Rindermist statt Menschenkot gestattet. Und darauf magst du dein Brot bereiten. Das war für Nomaden, machen die heute noch auf Kuhmist ihre Sachen kochen und grillen. Das war okay. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehe, ich zerbreche den Stab des Brotes in Jerusalem. Und sie werden Brot essen nach genau abgemessenem Gewicht und in Angst und Wasser trinken nach genau abgemessenem Maß und in Entsetzen, damit sie an Brot und Wasser Mangel haben und miteinander verschmachten und in ihrer Schuld dahinschwinden. Also das ist die Auslegung von, warum dieses Brot und dieses Wasser, das war rationierte, es war die
das Wort
Ration der belagerten Stadt.
Das Wort Menschensohn ist ja dann, das war so an den Hesekiel gerichtet und Jesus gebraucht es ja dann in den Evangelien auch 80 Mal so auf seine Person. Das war ja irgendwie so die erste Aussage davon, also dass Gott den Hesekiel so nennt, hat ja auch eine Bedeutung.
Haben wir auch im Buch Daniel ungefähr zur selben Zeit.
Ja.
Das, der hatte auch die Vision von dem Menschensohn, der einer wie ein Menschensohn, der alle Reiche, irdischen Reiche zerstören wird und sein ewiges Reich aufrichten wird. Ich glaube, all diese Dinge schwingen damit. Und dann Kapitel 5, das zweite Bild. Das machen wir noch, das geht auch schnell. Und du Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert, als Schermesser sollst du es nehmen und damit über deinen Kopf und über deinen Bart fahren und nimm dir Waagschalen und teile deine Haare. Vielleicht hat er als Priester die Haare wachsen lassen. Auch. Und er nimmt sich ein scharfes Schwert als Schermesser. Das erinnert mich so an Bud Spencer und Terence Hill. Gibt auch so ein, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, wo er rasiert wird hier mit diesem. Egal, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also er rasiert sich die Haare ab, Schande, Zeichen für Schande. Die Babylonier haben das vielleicht an den Gefangenen gemacht. Denkt dran an die Gesandten, die König David. An wen hat das gesandt? Aramäer, Syrer, bin mir nicht sicher. Und der König hat gedacht, er will ausspionieren und hat den Boten dann die Haare abschneiden lassen und den Bart. Und das war eine Schande. Und dann schert er sich sozusagen kahl und das hat sicher die Aufmerksamkeit des Volkes erregt, wenn jetzt einer langen Bart, lange Haare und plötzlich kurz geschoren, vielleicht kennt ihr so Leute, ich hatte mal Haare so fast bis zur Hüfte runter und Bart und dann wurde ich eines Tages so kurz geschoren wie jetzt. Und ohne Bart und das war erstmal so, wie siehst denn du aus? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr jemanden nur mit Bart kennt und dann plötzlich kommt er ohne Bart oder umgekehrt und du erkennst die Leute fast nicht mehr. Also es ist sicher den Leuten ins Auge gesprungen, es hat Aufmerksamkeit erregt. Und dann soll er diese Haare teilen in drei Teile und ein Drittel sollst du mitten in der Stadt mit Feuer verbrennen, wenn die Tage der Belagerung erfüllt sind und ein Drittel sollst du nehmen und es rings um sie her mit dem Schwert schlagen und ein Drittel sollst du in den Wind streuen. Also seine Haare, Gott wird Jerusalem kahl scheren, sozusagen. Und ein Drittel, wir sehen in den nächsten Versen, die Auflösung ist gar nicht kompliziert, denn ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Und du sollst davon etwas nehmen, weniger an Zahl, und in deinen Mantelzipfel binden, und von diesen sollst du noch einmal nehmen und sie mitten ins Feuer werfen und sie mit Feuer verbrennen, denn davon wird ein Feuer ausgehen gegen das ganze Haus Israel. So spricht der Herr, Herr, das ist Jerusalem. Mitten unter die Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um es her. Und es war widerspenstig gegen meine Rechtsbestimmungen, gottloser als die Nationen und gegen meine Ordnungen mehr als die Länder, die rings um es her sind. Denn meine Rechtsbestimmungen haben sie verworfen und in meinen Ordnungen haben sie nicht gelebt. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil ihr getobt habt mehr als die Nationen, die rings um euch her sind, in meinen Ordnungen nicht gelebt und meine Rechtsbestimmungen nicht gehalten habt, ja, selbst nach den Rechtsbestimmungen der Nationen, die rings um euch her sind, nicht gehandelt habt. Also ihr habt es schlimmer getrieben als die Heiden. Das ist eine schlimme Anklage, wenn die Kirche oder das Volk Gottes diesen Vorwurf bekommt. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, jetzt will ich auch gegen dich sein, ich gegen dich sein und will Strafgericht in deiner Mitte üben vor den Augen der Nationen. Also Israel sollte ein Bild sein für die Nationen, sei es im Guten, sei es im Schlechten. Segen, wenn sie ihm treu sind, aber Gericht, wenn sie ihm untreu sind. Die Völker sollten sehen, wer der Herr ist und wie der Herr ist. Und ich will an dir tun, was ich noch nie getan habe und desgleichen ich nicht wieder tun werde, um all deiner Gräuel willen. Darum werden Väter ihre Söhne essen in deiner Mitte. Und Söhne werden ihre Väter essen. Die sind zu Kannibalen geworden in der belagerten Stadt. Vor lauter Verzweiflung haben die Leichen gegessen. Und ich will Strafgerichte an dir üben und will deinen ganzen Rest in alle Winde zerstreuen. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, für wahr, weil du mein Heiligtum unrein gemacht hast mit all deinen Scheusalen und mit all deinen Gräueln, den Götzen, so will auch ich dich scheren und deinetwegen nicht betrübt sein, und auch ich will kein Mitleid haben. Ein Drittel von dir soll am Pest sterben und in deiner Mitte durch Hunger umkommen. Das waren die, die symbolisch in der Stadt verbrannt wurden. Ein Drittel soll durch Schwert fallen, rings um dich her, im Kampf gegen die Feinde. Ein Drittel werde ich in alle Winde zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her, werden vertrieben werden. Und mein Zorn soll sich erfüllen und meinen Grimm werde ich an ihnen stillen und Rache nehmen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meinen Grimm an ihnen erfülle. Und ich werde dich zur Trümmerstätte machen und zum Hohn unter den Nationen, die rings um dich her sind, vor den Augen eines jeden, der vorübergeht. Und du wirst zum Hohn und zur Spottrede sein, zur Warnung und zum Grausen für die Nationen, die rings um dich her sind, wenn ich Strafgerichte an dir übe im Zorn und im Grimm und mit grimmigen Züchtigungen ich, der Herr, habe geredet, wenn ich die bösen Pfeile des Hungers gegen sie sende, die zur Vernichtung sind, die ich sende, um euch zu vernichten. Und wenn ich den Hunger über euch häufe und euch den Stab des Brotes zerbreche, Brote hat man auf Stäben aufgefädelt, und wenn ich Hunger über euch sende und böse Tiere, dass sie dich kinderlos machen, und wenn Pest und Blut durch dich hindurchziehen, und ich werde das Schwert über dich bringen. Ich, der Herr, habe geredet. Also sehr heftige Gerichtsworte auf dieses Bild. Gott will die Aufmerksamkeit seines Volkes. Und er kündigt Gericht an.
In dem Feuer, das hat mich auch so erinnert an, also der Petrus schreibt ja auch, dass das Feuer über die Erde kommt. Oder zum Beispiel in
Feuerbrand vergehen.
Ja, oder in der Offenbarung steht auch, dass ein Drittel vergehen wird. Auch im Neuen Testament gibt es diese Dinge.
Genau, das ist ja immer wieder der Gott des Alten Testaments. Nee, diesmal der Zorn des Lammes in der Offenbarung. Gott hat sich nicht geändert.
Ja. Diese Worte hat er ja an die Verbannten, die ja in dem Moment schon bei dieser ersten Wegführung da waren, aus denen gesprochen. Und das ist ja praktisch so, ja, sie darüber informiert, was da passieren wird, 10 Jahre später.
Ja. Also haben wir letztes Mal ja besprochen, er möchte sie verstehen lassen, warum.
Warum das so passiert und das
Jerusalem gefallen ist, warum diese Verbannung passiert ist, und er möchte sie natürlich auch zur Umkehr bringen. Auch die in der Verbannung sind, dass sie erkennen, dass es ja wegen ihrer Schuld war, wegen ihrem Götzendienst, dass sie da sind und nicht wegen irgendwas anderem oder weil der Herr so ungerecht ist oder die bösen Feinde oder das Schicksal spielt mit mir mit. Nee, Gott, dem ganz klar gesagt,
später ist ja dann
Konsequenz aber Schuld.
Dass er diesen neuen Bund ankündigt, dass er den Messias ankündigt, dieses Totenreich oder diese toten Gebeine, dass die wieder erweckt werden und die zukünftige Vision im Tempel. Das sind ja dann alles wieder Heilsworte. Das ist ja dann wieder mehr Gnade, dann wieder, dass das nicht so stehen bleibt, diese Gerichts.
Er hat in diesen 10 Jahren bis zum Gericht, oder waren ja 10 Jahre, waren ja nur 5, 6 Jahre, die er prophezeit hat. Bis in dieser Zeit hat er vor allem Gericht verkündigt, wie die meisten Propheten. Weil Gottes Absicht war, ich möchte euch davon abhalten. Ich will, dass ihr umkehrt zu mir. Diese Gerichtsworte sollen die Leute abhalten. Gott sagt, ich habe keinen Gefallen dran, dass der Gottlose umkommt. Mein Herz ist, dass sie umkehren und Buße tun und gerettet werden. Das ist die Absicht von dem Ganzen. Und bis zu dem Fall Jerusalems predigt er diese Dinge und danach predigt er Gnade. So ist Gott für. Er warnt die noch nicht gerichtet sind. Haben wir auch im Hebräerbrief. Heute, wenn er seine Worte hört, verhärtet eure Herzen nicht wie damals im Unglauben. Heute ist es Gnadenzeit. Heute Zeit umzukehren. Bekehr dich, kehr um zu dir. Lasst euch retten von dieser gottlosen Nation, von diesem gottlosen, von einem gottlosen Leben, von einem gottlosen Umfeld, wird im Neuen Testament gepredigt.
Die Sünde, Strafe, Buße, Wiederherstellung, immer so, was da drin ist. Strafgericht.
Und dann, wenn wir gefallen sind, dann hat Gott Worte der Gnade. Also er ist, Gott sei Dank, er ist ein gnädiger Gott. Aber die Gnade ist an Bedingungen geknüpft. Und tut Buße war das erste Wort, kehrt um, auch im Neuen Testament. Und wenn du Offenbarung liest, die Jesus ablehnen, im Feuersee, ewiges Gericht, weinen und Zähne knirschen, also...
Ja, Jesus hat oft darüber gesprochen.
Ja. Gott hat sich nicht verändert. Und Jesus, dieser Mythos vom lieben Gott, den lieben Gott gibt es nicht. Es gibt einen Gott, der die Liebe in Person ist, der aber gleichzeitig auch die Gerechtigkeit in Person ist. Und das passt beides zusammen. Und das muss und es passt im Neuen Testament auch beides zusammen. Der uns in Jesus einen Ausweg gegeben hat, Gnade. Das heißt, jeder, der ins Gericht kommt, wählt das Gericht, der muss ums Kreuz herumgehen und sagen, nee, ich will das nicht. Gott hat einen Weg geschaffen. Manchmal sagen die Leute, es ist unfair, dass Gott nur einen Weg ist. Ihr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, das ist so unfair. Nee, Gott hat einen Weg bereitet. Wow, das ist Gnade, dass es überhaupt einen Weg gibt, nicht ins Gericht zu kommen, sondern... Ja, gesegnet zu werden, ja, nicht nur dann gerichtet zu werden, sondern mit allen himmlischen Segen überschüttet zu werden in alle Ewigkeit. Das ist Gottes Angebot.
Aber trotzdem könnten uns auch mal Gerichtszeiten treffen. Der Jeremia wurde ja auch getroffen. Er wurde nicht verschont im Gericht. Also er wurde im Gericht verschont.
In gewissen, jetzt im ewigen Gericht, im letzten Gericht, wenn man so sagt. Aber weißt du, ob es irgendwelches Gericht kommt über... Gott ist der Herr der Geschichte. Weiß ich nicht. Was wir wissen, ist, dass jede Kultur, die Gott nicht nachfolgt, irgendwann untergehen wird, wie die Römer und alle anderen. Wir sind auf dem besten Weg dahin.
Naja. Wohl dem Überrest. Genau, dass wir da dazugehören dürfen.
Und er hat einen Überrest auch, die da verborgen wurden in dem Gewand, die davon gekommen sind. Gott hat immer einen Überrest. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir dabei sein wollen. Das ist das. Es kann einem mal niemand vor Gott stehen und sagen, du warst unfair. Nee, du hattest einen Weg. Ich habe einen Weg bereitet.
Du hast ihn nicht gewählt. Er hat alles dafür gegeben. Ja,
ich habe alles dafür gegeben. Höchsten Preis bezahlen, weil ich dich so lieb habe. Aber Gott wird auch gerecht bleiben. Bitte mach.
Gut.
Vater, danke für Hesekiel. Ich danke dir für seine Treue, dass wir das echt lernen können und uns mitnehmen können. Was für eine krasse Berufung. Hätte ich mir nicht gewünscht. Und Vater, ich bete einfach für uns, dass du uns stärkst, dass du uns füllst mit deinem Geist. Dass auch wenn wir schwierige Dinge durchmachen müssen oder schwierige Berufungen haben oder Dinge, die uns selber unangenehm sind, so wie dem Hesekiel, der da gerade auf die Beine gekommen ist. Wir brauchen dich, Vater, damit wir prophetisch leben können hier in unserer Zeit. Dass die Menschen unsere guten Werke sehen für dich und hungrig werden und anfangen zu fragen und Licht sehen und Salz schmecken, Herr. Hilf uns, Vater, und du hast uns auch große Verantwortung gegeben, als die, die dein Wort haben und die Wahrheit haben. Das ist wunderbar und ein Reichtum, Vater, aber wir wollen es auch nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Wir wollen einmal mehr beten, dass du Menschen zu dir ziehst und dass du Menschen rettest. Und stärk uns jeden dort, wo du uns hingestellt hast, im Alltag, dass wir deine Zeugen sind und dass wir deine Lichter sind. Dass wir Menschen auf dich hinweisen können. Danke, dass du gnädig bist, Herr. Danke, dass du hier wieder Jahre zuvor warnst und erklärst und aufrufst. Du bist kein Gott, der schnell zornig ist oder der schnell drauf loshaut, so wie wir das oft sind. Sondern du hast hunderte Jahre gewartet und warst geduldig. Und ich danke dir dafür, dass du so geduldig mit uns bist, Herr. Ich danke dir für die Gnade, die wir in Jesus haben. So segne uns, Vater. Begleite uns im Alltag ganz besonders. Ich möchte besonders die Susanne segnen, wenn sie in die Schule geht und diesen Dienst an den Kindern tut. Wow. Vater, mach sie zu einem Segen für viele. Und diese Klasse, die ein bisschen schwierig ist, ich bitte dich, dass da Wunder geschehen dieses Jahr.